DW Menschen und Märkte.
Der Weg ist frei für neue Hilfen an Griechenland. Die Wirtschaft in Indien lahmt gefährlich und die deutsche IT-Branche kämpft mit Problemen. Herzlich willkommen zu diesen Themen. Ich bin Andreas Becker. Begleitet von massiven Protesten hat das griechische Parlament in der Nacht zum Montag den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Der sieht weitere Einsparungen und die Kürzung von Gehältern und Renten vor. Die Zustimmung des Parlaments war Voraussetzung für weitere Hilfszahlungen an Griechenland. Thomas Burmann berichtet.
Am Mittwoch hatte das Parlament bereits das Sparpaket beschlossen und vergangene Nacht sagten die Abgeordneten mit noch größerer Mehrheit Ja zum Haushalt für das kommende Jahr. Ministerpräsident Andonis Samaras ist geradezu euphorisch. Das war der zweite entscheidende Schritt. Ab jetzt heißt es Wachstum und Aufschwung. Die griechischen Tageszeitungen nehmen den Haushalt heute genau unter die Lupe. Und dort ist herauszulesen, dass der vom Ministerpräsident versprochene Aufschwung noch etwas auf sich warten lässt. Auch im kommenden Jahr wird die griechische Wirtschaftsleistung schrumpfen, und zwar voraussichtlich um 4,5%. Erst 2014 rechnen die Experten wieder mit einem leichten Wachstum. Samaras aber hofft, dass allein die Aussicht auf einen ausgeglichenen Haushalt und die Aussicht auf Aufschwung Investoren anlockt und Wachstum schafft. Viele Griechen auf der Straße sind allerdings mehr als skeptisch, ob diese Rechnung aufgeht. Ein 75-jähriger Rentner meint, diese Sparbeschlüsse werfen uns um 50, 60 Jahre zurück. Die halbieren unsere Rente, wir haben mehr als 1 Million Arbeitslose, die Steuern steigen, unser Leben wird immer schlechter. Wütend ist auch dieser 50-jährige Beamte, der Angst hat, irgendwann entlassen zu werden. Mit diesem Haushalt wird das griechische Volk ausbluten und das alles nur, damit die Banken ihr Geld bekommen. Die griechische Regierung weiß, sie muss jetzt schnell Erfolge erzielen, damit Wut und Verzweiflung nicht noch weiter wachsen. Finanzminister Yannis Donadas ist bereits nach Brüssel abgeflogen, wo er am Treffen der Euro-Finanzminister teilnehmen wird. Dort wird er mit seinen Amtskollegen aus den anderen Euro-Ländern über neue Hilfskredite für Griechenland verhandeln. Stonaras meinte nach der erfolgreichen Abstimmung über den Haushalt, ich denke, wir sind jetzt gut gewappnet für die Gespräche in Brüssel. Eine Journalistin fragt nach, ob die nächsten Hilfskredite denn jetzt schnell kommen werden. Stonaras ist realistisch. Nicht so schnell, weil die Parlamente einiger EU-Länder noch darüber entscheiden müssen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Die Zeit drängt, denn schon am Freitag droht Griechenland die Zahlungsunfähigkeit, weil am Freitag ein Milliardenkredit fällig wird und zurückgezahlt werden muss. Also, auch am Tag nach dem Ja zum Sparhaushalt bleibt die Ungewissheit. Immer noch droht die Staatspleite für Griechenland. Die Griechen schauen nach wie vor angstvoll in die Zukunft.
Der Bericht der Troika über die griechischen Reformbemühungen ließ lange auf sich warten. Nun, da das Parlament den Haushalt verabschiedet hat, ist auch der Bericht fertig. Veröffentlicht ist er noch nicht, doch Jean-Claude Juncker, der Chef der Eurogruppe, sagte vor dem heutigen Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel, der Bericht sei, Zitat, im Grundton positiv. Martin Bohne berichtet.
Nun ist er also endlich da, der Troika-Bericht zur Lage in Griechenland, der über Monate immer wieder nach hinten verschoben wurde. In der Nacht sei das Papier zugestellt worden, so informierte Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker beim Eintreffen im Brüsseler Ratsgebäude. Er sei noch mit der Lektüre beschäftigt, aber zu einer ersten Einschätzung zeigte sich der luxemburgische Regierungschef schon bereit.
Der Troika-Bericht ist im Grundton positiv, weil die Griechen ja wirklich geliefert haben.
Geliefert haben die Griechen am vergangenen Mittwoch, als sie ein weiteres milliardenschweres Reform- und Sparprogramm verabschiedeten und in der Nacht, als das Parlament den Haushalt für das nächste Jahr beschloss. Ein sehr ambitioniertes Programm sei das, so Juncker, das die Wunschliste der Europartner in Griechenland fast vollständig abarbeite.
Und jetzt ist das an uns zu liefern.
So die Schlussfolgerung des Chefs der Euro-Finanzministergruppe. Liefern heißt, die Auszahlung der in Athen so dringend benötigten nächsten Tranche der Rettungskredite zu beschließen. Dabei geht es um über 30 Milliarden Euro. Aber so einfach ist die Sache nicht.
Es gibt aber noch offenstehende Fragen betreffend die Schuldentragfähigkeit Griechenlands. Bezüglich der Verlängerung des Anpassungspferdes geben wir 2 Jahre zuzüglich oder tun wir das nicht. Ich bin dafür, dass wir das tun. Daraus entsteht eine Finanzierungslücke.
Das im Februar beschlossene 130 Milliarden Rettungsprogramm für Griechenland sieht vor, dass das Land 2014 ohne neue Schulden auskommt und im Jahre 2020 die staatliche Gesamtverschuldung auf 120% gesenkt wird. Beide Ziele sind durch den Wirtschaftseinbruch unerreichbar geworden. Einen Aufschub um 2 Jahre, für den Juncker schon seit langem eintritt, gibt es aber nicht zum Nulltarif. Die internationalen Geldgeber müssten noch einmal eine 2-stellige Milliardensumme obendrauf packen. Deshalb ist unter anderem der deutsche Finanzminister sehr zurückhaltend. Juncker schließt daher aus, dass es bei der heutigen Sitzung der Eurogruppe schon ein Ergebnis gibt. Die Finanzminister werden sich auf jeden Fall noch einmal treffen müssen, entweder diese oder nächste Woche. Außerdem muss die eventuelle Korrektur des Rettungsprogramms vom Bundestag und anderen Parlamenten gebilligt werden.
Mein Wunsch wäre es, dass wir zu Potte kommen vor der Sitzung des Europäischen Rates im November, aber es wäre auch keine Katastrophe, wenn das jetzt später erfolgt.
Der Eurogruppenchef geht damit davon aus, dass Griechenland die akute Pleitegefahr in dieser Woche abwenden kann. Am Freitag muss das Land 5 Milliarden Euro an Krediten zurückzahlen, aber die Staatskasse ist leer. Athen will sich daher die nötigen Milliarden kurzfristig auf dem Kapitalmarkt leihen, was gewiss kein Selbstläufer ist.
Aus Brüssel, Martin Bohne. Die Wirtschaft in Indien lahmt. Der neueste Beleg kam heute. Die Industrieproduktion fiel im September geringer aus als vor einem Jahr. Das erhöht den Druck auf die indische Regierung, die Wirtschaft des Landes wieder in Gang zu bringen. Aus Neu-Delhi, Sandra Petersmann.
-0.4%, that's a big negative surprise.
Überraschend, schockierend, eine deutliche Warnung. Die schrumpfende Wirtschaft ist heute das Top-Thema auf den indischen Fernsehkanälen. Asiens drittgrößte Volkswirtschaft lahmt gefährlich. Sogar der indische Finanzminister prognostiziert für dieses Jahr bereits die niedrigste Wachstumsrate seit 10 Jahren. 5.5%. Viel zu wenig, um die Milliardenbevölkerung zu versorgen. Und wie zum Beweis ist die industrielle Produktion im September im Vergleich zum Vorjahr um 0.4% geschrumpft.
And this is quite shocking as far as the...
Besonders deutlich ist der Einbruch ausgerechnet bei der Fertigung. Sie ist für rund 2/3 der gesamten industriellen Produktion verantwortlich und ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1.5% gesunken. Diese Delle kommt auch für Wirtschaftsexperten überraschend. Das ist wirklich ein düsteres Bild, eine echte Überraschung. Das konnte keiner vorhersehen. Außerdem sind wir hier in Indien mitten in der Saison mit den wichtigsten Feiertagen. Da sollten Produktion und damit ja auch der Verkauf nicht derart einbrechen. Das ist überraschend. Eine repräsentative Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters hatte noch ein Wachstum der industriellen Produktion von 2.8% vorhergesagt. Weit gefehlt. Jetzt richten sich alle Augen auf Regierung und Zentralbank. Dort sollen die Hebel in Bewegung gesetzt werden, die die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Doch die Notenbank hat sich bis jetzt standhaft geweigert, den Zinssatz zu senken. Sie verweist auf die galoppierende Preissteigerung und das hohe Staatsdefizit. Für die Reserve Bank of India hat die Kontrolle der Inflation oberste Priorität. Tatsächlich ist der Verbraucherpreisindex im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 9.75% gestiegen. Zucker, Linsen, Reis, Gemüse und Öl sind deutlich teurer geworden. Und das bekommen vor allem die Armen zu spüren. Noch immer leben rund 400 Millionen Inder von weniger als 1 Euro am Tag. Die indische Wirtschaft leidet unter den Folgen der Euro-Krise, aber viele Probleme sind auch hausgemacht. Die Bürokratie zum Beispiel ist überbordend und korrupt. Zum Reformpaket, das die Regierung gerade angestoßen hat, um die Wirtschaft wieder flott zu kriegen, gehören erleichterte Auslandsinvestitionen und das Streichen von Subventionen für Diesel und Gas.
Sandra Petersmann aus Neu-Delhi. Die Informations- und Telekommunikationsbranche wächst schneller und schafft mehr Jobs als andere Branchen in Deutschland. Und doch kämpft die Branche mit zahlreichen Problemen. Über die wird beim nationalen IT-Gipfel gesprochen, zu dem Vertreter aus Politik und Wirtschaft morgen in Essen zusammenkommen. Rolf Wenkel mit einem Überblick.
Die deutsche Informations- und Telekommunikationsindustrie kann wirklich nicht klagen. Ihr Umsatz mit Produkten und Dienstleistungen wird in diesem Jahr um 2.8% auf 152 Milliarden Euro zulegen, sagen die Statistiker des Branchenverbands Bitkom voraus.
Der IT- und Kommunikationsbereich ist schon seit langem im Wachstums- und auch Beschäftigungsmotor in Deutschland. Das ist sehr schön zu sehen, weil andere Branchen eben das nicht so erreichen. Insbesondere in den Krisenzeiten ist der Bereich IT und Kommunikation eben auch eine Stütze des Wachstums.
Sagt Stefan Heng, Branchenanalyst bei der Deutschen Bank Research. Aber was sind schon 152 Milliarden Euro Gesamtumsatz in Deutschland verglichen mit den 156 Milliarden Dollar, die allein der US-Computerkonzern Apple im Finanzjahr 2012 einnimmt? Tatsächlich fehlen nicht nur der deutschen, sondern der gesamten europäischen Branche die großen Namen wie Facebook, Google, Intel oder Microsoft. Dafür aber ist die Branche in Deutschland breit aufgestellt. Rund 81.000 Firmen tummeln sich im Markt. Sie beschäftigten im vergangenen Jahr 876.000 Menschen und werden in diesem Jahr vermutlich weitere 10.000 Arbeitsplätze schaffen. Damit sind die Anbieter von Informationstechnik, Telekommunikation und Internetdiensten hinter dem Maschinenbau zweitgrößte Arbeitgeber in der deutschen Industrie, noch vor der Automobil- oder Elektroindustrie. In der Telekommunikation erwartet die Branche ein kräftiges Umsatzwachstum. Hier sorgt der boomende Smartphone-Absatz für schwarze Zahlen. 7 von 10 in Deutschland verkauften Mobiltelefonen sind inzwischen Smartphones. Und die werden offenbar immer weniger für Telefongespräche genutzt.
Mit dem klassischen Telefoniegeschäft kann man sich heute nicht mehr wirklich gut über Wasser halten. Also Sprachtelefonie ist nicht der Gewinnbringer für die Telekommunikation. Das Ziel, was man politisch ja auch vor 15 Jahren formuliert hat und eingesetzt hat, war die Liberalisierung der Märkte. Und das ist jetzt der negative Teil der Liberalisierung, dass wir überall Wettbewerb haben, drückt natürlich die Preise und drückt dann auch die Gewinnmargen der Unternehmen.
Sagt Stefan Heng von DB Research. Immer mehr Smartphone-Besitzer schicken ihre Bilder und Videos an Freunde, Bekannte oder in die Cloud. Immer mehr Außendienstmitarbeiter gleichen ihre Daten per Funk oder Internet mit der Zentrale ab. Das beschert den Anbietern von mobilen Datendiensten zwar ein sattes Plus von 13% auf 8,5 Milliarden Euro, verlangt aber auch enorme Investitionen in Netze, die diese Datenflut bewältigen können.
Hier hat man ja auch sehr ambitionierte Ziele gesetzt in Deutschland, noch ambitionierter als das von der EU vorgegeben ist. Man will ja bis 2018 für alle deutschen Haushalte mindestens einen Anschluss von 50 Mbit zur Verfügung stellen können. Das heißt aber im Umkehrschluss, man muss auch in den nächsten 5-6 Jahren auch mindestens 80 bis 100 Milliarden Euro in die Hand nehmen und die in Deutschland verbuddeln.
Doch woher sollen die Milliarden kommen? Die klassischen Telekom-Anbieter haben nämlich heftige Konkurrenz von den Kabelnetzbetreibern bekommen, die nicht nur TV-Programme in die Haushalte liefern, sondern auch Internetanschlüsse mit sagenhaften Übertragungsraten. Zudem klagt die Branche nicht nur über den scharfen Wettbewerb, sondern auch über die Eingriffe der Regulierungsbehörden. Seit Jahren sinken die Entgelte, die die Netzbetreiber untereinander verlangen dürfen, wenn ihre Kunden in das jeweils andere Netz telefonieren, und seit Jahren sinken auch die Roaming-Gebühren im Ausland. Das mag populär sein und kurzfristig die Kunden freuen, argumentiert die Branche, dem Markt aber würden auf diese Weise Mittel für Investitionen entzogen. Zudem ist der Ausbau der Breitbandnetze politisch auch noch mit Auflagen versehen. Breitbandausbau ja, aber bitteschön, nicht nur in den lukrativen Ballungsgebieten, sondern auch auf dem platten Land. Wirtschaftsminister Philipp Rösler wird sich auf dem IT-Gipfel in Essen mit diesen Problemen im Arbeitskreis Digitale Wirtschaft in Deutschland auseinandersetzen müssen. Innenminister Hans-Peter Friedrich wird im Arbeitskreis Vertrauen, Datenschutz und Sicherheit im Internet diskutieren und Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrberger wird den Arbeitskreis Verantwortung und Schutz in der vernetzten Gesellschaft leiten. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird an der Abschlussdiskussion teilnehmen. Die Bundesregierung einen ganzen Tag lang total digital.
Mit diesem Bericht von Rolf Wenkel sind wir am Ende der Sendung. Danke fürs Zuhören, sagt Andreas Becker.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.